Sie werden jetzt wahrscheinlich erwarten, dass ich Ihnen über Birkenpollen was erzähle, und ich erzähle Ihnen die Dinge, auf die Sie nicht vorbereitet sind. Dieses Bild habe ich in Norwegen aus einem Zug aufgenommen. Wenn Sie von Oslo nach Norwegen fahren und beim Fenster rausschauen, dann sehen Sie Birkenbäume. Und dann sehen Sie Birkenbäume. Und dann sehen Sie Birkenbäume. Und nach 4 Stunden sehen Sie immer noch Birkenbäume. Wie wichtig und wie häufig ist die Birkenpollenallergie? Wenn Sie sich das hier anschauen, dann stehen die Gräser an erster Stelle und die Birke bereits an zweiter Stelle, knapp gefolgt von der Hausstaubmilbe. Also die Birkenpollenallergie ist etwas, was uns schon belastet. Wann ist die Birkenpollensaison? Ist im April. Aber wir haben ja Kreuzreaktionen Hasel, Erle, Birke. Das heißt, es kann sein, dass sogar schon Ende Jänner, aber Februar, März und im April die Belastung da ist. Wie schaut das jetzt aus mit dem Pollenflug? Was ist jetzt unangenehmer für die Patienten? Wenn sie einen kontinuierlichen Anstieg der Pollen haben oder aber, wenn sich lange nichts tut und dann sie einen plötzlichen Anstieg haben. Wenn die Birkenpollenbelastung langsam ansteigt, ist das für die Patienten angenehmer. Wenn sich lange nichts abspielt und wenn sie dann hier plötzlich einen steilen Anstieg haben, dann haben die Patienten die meisten Beschwerden. Ich habe Patienten getestet, die mit der Anamnese gekommen sind, ich habe im April Beschwerden. Habe ich mir gedacht, naja, ganz einfach, der ist allergisch auf Birke. War er aber nicht. Der zweite auch nicht, der dritte auch nicht, der vierte auch nicht. Beim fünften haben wir schon gedacht, was ist mit dem Extrakt? Hat die Firma uns da vielleicht irgendwas geliefert, wo gar nichts drinnen ist? Also ich hatte schon meine Zweifel, weil das fünfmal die Anamnese nicht zur Birke dazu passt, ist ja ungewöhnlich. Und dieser Patient hat mir dann erzählt, immer wenn er bei einem Rapsfeld vorbeigeht, hat er inhalative Beschwerden. Und das war der Ausgangspunkt, dass wir uns mit den Raps beschäftigt haben. Wenn Sie im April mit dem Flugzeug über Niederösterreich fahren, dann ist die Hälfte gelb. So schaut der Raps in der Nähe aus. Und das Ganze, to make a long story short, hat zu dem geführt, dass die Frau Dr. Focke und der Dozent Hemmer, oder die Frau Dozent Focke inzwischen und der Dozent Hemmer, letztlich Raps international als Allergen etabliert hat und wir auf diese Sensibilisierung Rücksicht nehmen müssen. Mein erster Vortrag auf Englisch war an der Universität in Uppsala mit der Fragestellung, do IgE antibodies prove allergy? Und ich bin dann rausgegangen zum Pult, habe mich dort hingestellt und habe gesagt, the answer is no. Dann habe ich nichts mehr gesagt und alle haben geschaut und was weiß ich und dann habe ich weitergesprochen. Und in der Zwischenzeit gibt es eine sehr schöne Studie von der Frau Professor Gadermeier, die hat 500 Schüler getestet bezüglich einer Allergie und konnte in 25% eine klinisch manifeste Allergie feststellen und in 28%, also in weiteren 28% IgE-Antikörper ohne klinisch relevante Allergie. Was heißt das im Umkehrschluss, wenn Sie heute sagen, ah, wir machen einen Allergietest, wir nehmen da Blut ab und dann schauen wir, was los ist. Da müssen Sie zur Kenntnis nehmen, dass 50% Ihrer Befunde nicht relevant, also falsch sind. Das heißt, Sie brauchen für die Allergiediagnostik die Anamnese, den Hauttest und den Bluttest. Die Frage ist, bestimmen wir jetzt nur IgE-Antikörper oder sollten wir uns auch das IgG, was ja heute schon angesprochen worden ist, anschauen? Und wenn Sie sich hier zum Beispiel die Ergebnisse der Immuntherapie anschauen, dann sehen Sie, je besser der Immuntherapieerfolg ist, umso höher sind die IgG-Werte angestiegen. Und jetzt war für mich die Frage, naja, wie schaut denn das eigentlich aus, wenn wir am Beginn einer Allergiediagnostik nicht nur im Hauttest und IgE bestimmen, sondern am Beginn der Immuntherapie auch IgG. Und das Überraschende an der ganzen Geschichte ist, Sie haben hier die Hausstaubmilbe ungefähr mit 20, dann haben Sie die inhalativen Allergenen wie Birke und Gräser mit 4, Ragweed, Beifuß sogar weniger, die Insekten lassen wir jetzt einmal weg. Und die Frage ist, naja, manche sind ja polysensibilisiert, es kann nicht sein, dass das Immunsystem jetzt sich aussucht, das eine Allergen, das gefällt mir, da mache ich IgG-Antikörper und das andere gefällt mir weniger, da mache ich keine, also entweder alles oder nicht. Das war für mich am Anfang unklar und dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich die Lösung liegt ja auf der Hand. Hausstaub ist ja eine ständige Belastung, das Immunsystem ist ja ständig belastet und daher ist es ja eigentlich ziemlich logisch, dass sich nicht nur IgE bildet, sondern auch IgG, während bei den Pollen, Gräser und Birke habe ich ja nur eine kurzfristige Belastung und daher ist auch die Antikörperantwort im IgG-Bereich niedrig. Birkenpollenallergiker haben Augenjucken, haben Schnupfen, unter Umständen auch Asthma, aber was viele besonders stört ist, dass es eben Kreuzreaktionen zu Nahrungsmitteln gibt. Ganz bekannt, also Apfel, Pfirsich, Kirsche, Birne, aber auch Karotte, Sellerie und dann die Nüsse, Haselnuss, Erdnuss, Kiwi, Feige, Jackfrucht. Also eine größere Zahl von Nahrungsmitteln, die hier nicht vertragen werden und zum sogenannten OAS, also oralen Allergiesyndrom, führen. Das Hauptproblem ist für viele der Apfel, weil Apfel wird sehr gerne gegessen. Apfel ist angeblich gesund und ich bezweifle das, ob der Apfel wirklich gesund ist. Und zwar warum? 200.000 Birkenpollenallergiker gibt es. Zusätzlich 800.000 Fructoseintolerante. Das heißt, 1 Million Österreicher von 9 Millionen vertragen den Apfel nicht. Ich meine daher, man sollte nicht sagen, der Apfel ist gesund, sondern man sollte sagen, der Apfel schmeckt gut, der Apfel enthält Vitamine, aber es kann sein, dass Sie den Apfel nicht vertragen. Nun, wenn Sie sagen, naja, ich hätte aber trotzdem gerne einen Apfel essen, dann bitte greifen Sie auf die alten Äpfel zurück. Das sind jene, wenn Sie sie anschneiden, dann eine braune Schnittfläche bekommen. Daher sind sie nicht beliebt, weil man will ja immer haben, dass der Apfel schön weiß ist und schön sauber ausschaut. Wenn der Apfel braun wird, dann enthält er Polyphenole und die Polyphenole zerstören die Allergene und diesen Apfel können Sie dann auch essen. Allergien auf exotische Früchte, Ficus-Feigensyndrom, wenn Sie zum Beispiel einen Ficus Benjamin zu Hause haben, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie eine nutritive Allergie bekommen, dass Sie also die Feige nicht vertragen. Und jetzt werden Sie sagen, wieso springt er jetzt auf die Feige? Hier haben wir zwei Gruppen, und zwar die Ficus, also die Feigenunverträglichkeit, die einerseits auf eine Ficus Benjamin-Unverträglichkeit, also Allergie zurückzuführen ist, oder eine Birkenpollen-assoziierte. Was der Unterschied ist, wenn Sie jetzt die Feige nicht vertragen, weil Sie Birkenpollen allergisch sind, reagieren Sie mit einem OAS, oralen Allergiesyndrom. Wenn Sie aber die Feige nicht vertragen, weil Sie zu Hause einen Ficus Benjamin haben, dann kann es passieren, dass Sie sogar systemisch reagieren. Scherzhalber sage ich immer, meinen Feinden schenke ich einen Ficus Benjamin und eine Katze, weil man muss nur zuwarten und dann passiert schon was. Feigenallergie, Kind zweier Väter, ist für die Genetiker sicher eine interessante Geschichte. Und Sie werden darüber nachdenken. Die Türkei ist der weltweit größte Produzent von Feigen. In der Türkei gibt es keine Feigenallergiker, aber in Österreich. Wie gibt's das? Die Antwort ist einfach. In der Türkei gibt es keine Birken. Es gibt kein Ficus Benjamin und daher auch keine Feigenunverträglichkeit. Allergie auf Jackfrucht. Eine Patientin, Krankenschwester, geboren in Malaysia, lebt seit 10 Jahren in Österreich und bei ihren Heimatbesuchen hat sie immer wieder Jackfrucht gegessen, zunehmende Unverträglichkeit, oraler Juckreiz, Halsenge, Übelkeit, Erbrechen. So schaut die Jackfrucht aus. Angeblich wird sie bis zu 50 Kilo schwer. Ein zweiter Fall, ein männlicher Patient, Urlaub nach Thailand, erstmals Jackfrucht gegessen, massive Halshänge, inspiratorische Atemnot, Erstickungsgefühl, Stimmverlust. Hier sehen Sie einen Prick-Prick-Test mit Jackfrucht und hier eine positive Hautreaktion. Hier die beiden Fälle noch einmal zusammen. Und was ist diesen beiden Fällen gemeinsam? Sie haben eine Birkenpollenallergie. Und das Überraschende ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Birkenpollenallergie haben und Sie fahren nach Asien, ja, die Birke ist ja weit weg und dann essen sie eine Jackfrucht und dann passiert ihnen dort etwas. Also bitte aufpassen. Und auf den Merkblättern, die wir unseren Patienten mit Birkenpollenallergie ausgeben, ist auch die Jackfrucht vermerkt. Ich komme jetzt zum Abschluss. Die Immuntherapie bei der Birke ist nach wie vor eine subkutane Immuntherapie. Die Birkenpollentablette ist im Anlaufen. Meine letzte Information ist, dass wir ab September nächsten Jahres auch eine Birkenpollentablette haben werden, nicht nur gegen Gräser, nicht nur gegen Hausstaubmilbe, sondern auch gegen die Birke. Hier eine Studie mit 600 Personen. Hier sehen Sie die entsprechenden Belastungen durch Hasel, Erle bzw. die Birke. Das geht dann relativ steil in die Höhe. Und man sieht hier auch, dass eben die Patienten, die mit dieser Tablette behandelt worden sind, wesentlich ein besseres Ergebnis haben als in der Placebo-Gruppe. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Reduktion der Symptome bei den Birkenpollen-Tabletten ungefähr bei 40% liegt. Also das ist ein Ergebnis, das die Symptome für den Patienten verbessert. Und was auch interessant ist, das habe ich an einem Vortrag in München gehört, dass angeblich die Nahrungsmittelunverträglichkeit um die Hälfte abnimmt. Was sind die Nebenwirkungen? Dozent Wandke hat das ja schon erzählt. Orales Allergiesyndrom, Juckreiz an der Wundschleimhaut, an der Zunge und so weiter. Und hier die Empfehlung, zumindest für einen Monat jeden Tag ein Antihistaminikum eine Stunde vorher einzugeben oder einzunehmen, dann sind diese Symptome unterdrückbar. Die Antihistaminika-Prämedikation für die subkutane Immuntherapie wurde übrigens erstens von uns, ich glaube im Jahr 89 erstmalig vorgeschlagen. Im Jahr 2012, also ziemlich lange später, hat sogar die American Academy die Antihistaminika-Prämedikation als eine der Maßnahmen zur Verhinderung des anaphylaktischen Schocks empfohlen. Und ich kann es Ihnen dringend empfehlen, es bei jeder Injektion, bei jedem Patienten zu machen. Ich danke Ihnen.